Auferstehung, wer glaubt schon daran? Das ist ein Punkt, der von der Menschheit am meisten angezweifelt wurde und angezweifelt wird, dass Jesus Christus auferstanden ist. Mohammed schildert in seinem Koran, dass Jesus das Wort Gottes ist, aber nicht der Sohn Gottes. Und dass er nie wirklich gestorben ist, sondern dass ein anderer an seiner Stelle gekreuzigt wurde und dann die Jünger behauptet haben, Jesus sei gestorben und auferweckt und auferstanden. Die Zeugen Jehovas lehren eine geistige Auferstehung. Und Jesus Christus ist 1914 auch geistig wiedergekommen auf diese Erde. Nun, ich möchte eins betonen, wenn Jesus Christus geistig auferstanden wäre, oder wenn seine Jünger ihn gestohlen hätten, wie die Juden das den anderen Menschen glauben machen wollten, so die Bibel, dann hätte nie ein Mensch in diesen 2000 Jahren an diesen Jesus Christus geglaubt. Ich möchte ein paar Verse dazu lesen und möchte versuchen, auch den Beweis der Auferstehung zu erläutern. Aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 20, da sagt Paulus, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung, der Erstling Christus, so dann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft, dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan, denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass alles unterworfen sei, so ist klar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles sei in allem. Auferstehung. Jesus Christus sagt einmal im Johannesevangelium Kapitel 10, ich habe Gewalt, mein Leben zu lassen und ich habe Gewalt, es wiederzunehmen. Allein diese fundamentale Aussage, die dieser Mensch Jesus Christus gemacht hat, sollte uns nachdenklich stimmen. Wer von uns könnte das wiederholen oder sagen? Wer von uns hätte Gewalt, sein Leben zu lassen und Gewalt, es wiederzunehmen? Jeder Mensch, der stirbt, wird passiv gestorben. Der Tod ergreift uns. Der physische Tod tritt ein und wir können uns dagegen wehren, wie wir wollen. Wir können es nicht verhindern. Und wer einmal gestorben ist, kann nicht von sich aus bestimmen, dass er wieder lebendig wird. Aber Jesus Christus sagt, dass ich habe Gewalt, mein Leben zu lassen und habe Gewalt, es wiederzunehmen. Und ich sagte schon, dass die logische Beweisführung Gottes die ist, weil Jesus Christus der einzige Mensch auf dieser Erde war, der nie gesündigt hat. Und dass deshalb auch das Gesetz, die Folge der Sünde, der Tod, auf ihn nicht zur Anwendung kommen konnte. Die Menschen waren zwar in der Lage, diesen Menschen Jesus Christus zum Tode zu verurteilen. Sie waren zwar in der Lage, durch einen Justizmord ihn zu töten. Aber der Tod hatte keine Macht, ihn zu halten, weil dieser Mensch Jesus ja nie gesündigt hat. Und er ist auch der einzige Mensch, der aktiv gestorben ist, der selbst bestimmt hat, wie er gestorben ist. Denn er sagt, als er am Kreuz hängt, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Er tat das mit vollem Bewusstsein, ganz aktiv. Und er ist nach 3 Tagen wieder auferstanden, weil er keine Sünde getan hat. Er war sündlos und deshalb konnte auch die Folge der Sünde, der Tod, ihn nicht halten. Das ist die erste Logik Gottes. Die Bibel sagt uns das schon 1000 Jahre vorher prophetisch im Psalm 16, Vers 10, du wirst nicht zugeben, dass dein Sündloser die Verwesung sieht. Die wahrnehmbare Verwesung setzt am 4. Tage ein. Natürlich wird jeder Mediziner sagen ganz klar, in dem Augenblick, wo die Seele den Körper verlässt, setzt die Zersetzung des Körpers ein. Aber die wahrnehmbare Verwesung am 4. Tage. Und deshalb musste er am 3. Tage spätestens aufstehen. Und er trat damit dem Teufel und dem Tod gegenüber dem Beweis an, dass sie keine Macht über ihn als den Menschen haben und hatten. Und Jesus Christus, so lesen wir in der Heiligen Schrift, ist der erste Mensch, der durch die Himmel hindurchgegangen ist und jetzt beim Vater ist, wo er sich für die anderen Menschen verwendet. Und weil er der erste Mensch geworden ist, der durch die Himmel gegangen ist, der den Tod besiegt hat, den die Hölle, Tod und Teufel nicht halten konnten, weil er keine Sünde getan hat, ist er auch der einzige und der erste und einzig mögliche Weg für die anderen Menschen geworden, ihm zu folgen in die Herrlichkeit dorthin, wo der Vater ist. Ich sagte eben, ohne leibliche Auferstehung hätte es nie einen Glauben an Jesus Christus gegeben. Als Jesus Christus auferstanden ist, begegnete er der Maria und sagte, gehe hin und verkündige meinen Brüdern, dass ich vor ihnen hergehe nach Galiläa und sie sollen mir nachfolgen. Und sie kommt dann zu den Jüngern und wir lesen dreimal im Markus-Evangelium und sie glaubten nicht. Die Emmaus-Jünger glaubten nicht, dass Jesus Christus auferstanden war. Warum? Weil ihre Augen gehalten waren durch ihre eigenen Gedanken. Stellt euch einmal vor, da gehen Jünger, die 3 Jahre lang mit Jesus Christus über diese Erde gegangen sind, gehen mit diesem auferstandenen Herrn und erkennen ihn nicht. Woran hat das gelegen? An dem auferstandenen Herrn? Nein, die Bibel sagt, ihre Augen waren gehalten. Vielleicht sind auch deine Augen heute Abend gehalten durch dein eigenes Denken. Das übersticht ihr Vorstellungsvermögen. Sie sagten, wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen wurde. Sie hatten sich ihr eigenes System zusammengedacht. Sie wollten diesen Jesus als König der Israeliten haben, der sie erlösen würde und das Reich in Israel aufrichten würde. Und das war der Grund, warum sie nicht glauben konnten. Vielleicht ist das der Grund für dich heute Abend, dass du nicht glauben kannst, weil du dein eigenes Denkmodell von Religion und von der Kirche und vom Gesetz hast, von der Bibel. Und sie kommen hinterher zu dem Ergebnis, brannte nicht unser Herz in uns, als er zu uns redete auf dem Wege, und uns die Schriften öffnete. Erst durch das Öffnen der Heiligen Schrift, durch das Interpretieren, Auslegen der Heiligen Schrift, bekamen sie ein brennendes Herz und erkannten diesen Jesus Christus. 1. Korinther 15, wo wir gerade draus gelesen haben, sagt uns im 4., 5. und 6. Vers, dass über 500 Augenzeugen den leibhaftig auferstandenen Jesus gesehen haben. Als Jesus in die Mitte der 11 Jünger tritt, hinter verschlossenen Türen, fürchteten sie sich. Und er sagt zu ihnen, betastet mich und seht, dass ich kein Geist bin, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein. Und dann lesen wir die Reaktion der Jünger. Sie fassten den Herrn an und da freuten sie sich, als sie den Herrn sahen. Thomas sagte, ich glaube nicht, dass er auferstanden ist, es sei denn, dass ich meine Finger in seine Nägelmale legen darf. Und die Liebe des Herrn war so groß, dass er 8 Tage später speziell noch einmal für diesen einzelnen Mann Thomas kam. Und was ist die Reaktion des Thomas, als er seine Hände in die Nägelmale des Herrn legt? Er kommt zur Anbetung und sagt, mein Herr und mein Gott. Seine leiblichen Brüder, Jesus hatte leibliche Brüder, geboren, gezeugt von Josef und Maria. Das war der Schreiber des Jakobusbriefes, der Schreiber des Judasbriefes. Es war Josef und Simon. Wir lesen in Johannes 7, Vers 5, sie glaubten nicht an ihn. Sie verspotteten ihn sogar. Und wenn du einmal Apostelgeschichte 1 liest, da sind seine leiblichen Brüder mit ihrer Mutter Maria, mit den Jüngern zusammen. Da gehörten sie schon zu dem Jüngerkreis. Was hat denn die Umwandlung dieser leiblichen Brüder bewegt? Der auferstandene Jesus war ihnen begegnet. Denken wir an den Apostel Paulus, den Christenhasser. Er wird innerhalb von 3 Tagen total umgewandelt und wird zum größten Apostel der Nationen, der Jesus Christus verkündigt hat. Jesus Christus ist wahrhaftig auferstanden. Und glaubt mir eins, die damaligen Medien hätten alles getan, um das zu widerlegen, wenn sie ein Argument gehabt hätten, diese Botschaft der Auferstehung zurückzuhalten. Es gab kein Argument. Die Juden mussten die Wächter des Grabes bestechen und mussten sie zu einer Lüge anleiten, wie der ganze Justizmord eine einzige Lüge der Menschheit war. Sagt, seine Jünger kamen bei Nacht und haben seinen Leib gestohlen. Es bleibt nichts übrig von dem menschlichen Machwerk und nichts übrig von dem menschlichen Denkmodell. Jesus Christus ist auferstanden. Und nur weil er seinen Jüngern leibhaftig begegnet ist und den Menschen über 500 Augenzeugen, und Paulus schreibt das hier im 1. Korinther 15, wovon noch die meisten noch am Leben sind, ihr könnt sie noch fragen, zur Abfassung des Briefes 51 nach Christi Geburt oder nach dem Jahre Null. Kein Widerspruch, keine Widerlegung war möglich. Und nur dadurch, dass der wahrhaftig, leibhaftig auferstandene Christus seinen Jüngern begegnet ist, wurde ihr Glauben an diesen Jesus neu geweckt. Sie hatten die Hoffnung aufgegeben. Petrus wollte in seinen alten Beruf zurückkehren. Und der Herr Jesus muss ein ganz spezielles Gespräch mit ihm führen, das uns nicht aufgeschrieben ist. Wir lesen es nur, dass er Petrus zuallererst erschienen ist. Und ich möchte gerne einmal erfahren, was der Herr wohl da dem Petrus alles gesagt hat. Das ist uns nicht aufgeschrieben in der Bibel. Deshalb sagt Paulus, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen die Sünde in die Welt kam oder der Tod in die Welt kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Paulus ist ein unwahrscheinlicher Praktiker, ein Realist. Und er führt immer fundamentale, logische Beweise an, wenn er etwas behauptet. Er sagt, denn wie in dem Adam alle sterben, so werden auch in dem Christus alle Menschen lebendig gemacht. Und jetzt hör einmal genau zu. Ich sage immer, es ist so ungeheuer wichtig, die Bibel wortwörtlich zu lesen. Wie in dem Adam alle Menschen sterben, weil Adam gesündigt hat, ist die Sünde zu allen Menschen durchgedrungen und durch die Sünde der Tod und deshalb sterben alle Menschen. So ist der physische Tod der unabdingbare Beweis, dass der Mensch ein Sünder ist, weil Gott es gesagt hat, in dem Augenblick, wo du sündigst, wirst du sterben. Und so ist die Auferstehung der unabdingbare Beweis Gottes an die Menschen, dass es ewiges Leben gibt. Das bedeutet nicht, dass jeder, der aufersteht, ewiges Leben hat. Die Menschen, die sagen, dass mit dem Tod alles aus sei, werden in der Auferstehung erleben, wie Unrecht sie haben. Und ich sagte in diesen Tagen schon, dass die Physik und die Chemie beweisen, dass auf dieser Erde kein Atom verloren geht. Es ist ein Kreislauf in diesem Weltall. Nur der Mensch, der hört auf zu existieren. Der verschwindet in ein Nichts. Mit dem Tod ist alles aus. Paulus sagt, nun aber ist Christus auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung, und zwar für alle Menschen. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Der Erstling ist Christus. Die zweite Abteilung ist die, welche Christus angehören bei seiner Ankunft. Und die dritte Abteilung ist das Ende, der Abschluss der Auferstehung, wenn er, dieser Jesus, das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht hinweggetan hat. Die Bibel schildert uns hier drei Auferstehungsphasen. Und wir lasen eben im Johannes 11, Vers 25, dass Jesus Christus die Auferstehung und das Leben ist. Und er sagt weiter, jeder, der an mich glaubt, wird leben, auch wenn er physisch stirbt, auch wenn er noch durch den Tod gehen muss. Weil Jesus Christus auferstanden ist, leibhaftig auferstanden ist, wird auch jeder Mensch auferstehen, ob er will oder nicht. Jeder. Auch der, der sagt, mit dem Tod ist alles aus. Auch der, der sagt, ich will nichts mit Gott und dem ewigen Leben zu tun haben. Wie in dem Adam alle Menschen sterben, so werden in dem Christus alle Menschen wieder lebendig gemacht. Christus ist der Beweis der Auferstehung. Das ist der Beweis der göttlichen Bestätigung. dass Jesus Christus sündlos war. Das ist der tiefe Sinn von Johannes 16, Vers 8, wenn es heißt, dass der Heilige Geist die Menschen überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an Jesus Christus glauben. Das ist die Zeit, die heute Abend geschieht. Von Gerechtigkeit. Gott bestätigt seine Gerechtigkeit an Jesus Christus, dass er ohne Sünde gestorben ist und deshalb logischerweise auferstehen musste. Und der Heilige Geist überführt von Gericht. Von Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist am Kreuz auf Golgatha. Und der Fürst dieser Welt ist der Teufel. Und weil Jesus Christus der Erstling aus den Toten ist, der erste Mensch, den der Tod freigeben musste, so wird auch der Tod einmal alle Menschen hergeben müssen. Und lassen Sie mich das erklären, wie das geschieht. Ich sagte, dass hier in diesem Kapitel von drei Auferstehungen gesprochen wird. Einmal Jesus Christus, der auferstanden ist, der dann zur Himmelfahrt in den Himmel aufgenommen wurde, der durch die Himmel gegangen ist und jetzt als verherrlichter Mensch, als auferstandener Mensch, der den Tod und die Sünde besiegt hat, beim Vater im Himmel ist und sich dort für die Menschen verwendet. Und dann wird hier von der zweiten Abteilung gesprochen, von denen, welche Christus gehören bei seiner Ankunft. Und um diese Menschen näher zu beschreiben, Menschen, die Christus gehören, sind Menschen, die die Bibel Kinder Gottes oder Söhne Gottes bezeichnet. Es sind Menschen, die sich einmal an Jesus Christus anvertraut haben, sich ihm zur Verfügung gestellt haben, die Jesus Christus als ihren persönlichen Herrn und Heiland angenommen haben. Jesus Christus sagte seinen Jüngern, ich komme einmal wieder und werde euch zu mir nehmen, auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Jesus Christus kam einmal in die Welt, wir hörten es eben im Chorgesang, als Kindlein, als Mensch der Niedrigkeit, um die Sünde aus dieser Welt zu nehmen und die Seele des Menschen zu erlösen. Und wenn der Mensch noch durch den physischen Tod muss, dann ist aber die Seele gerettet für die Ewigkeit. Und die Seele, die gestorben ist, die also durch den physischen Tod muss, geht zu Jesus Christus, der beim Vater ist. Paulus sagte das, Philipper 1, Vers 23, ich habe Lust abzuscheiden, ich habe Lust zu sterben, um bei Christus zu sein. Und wo ist Christus? Er ist im Vaterhaus, beim Vater, wo er sich jetzt für uns verwendet. Paulus schildert die Wiederkunft des Herrn Jesus für die Seinen, die Auferstehung derer, die des Christus sind, in 1. Thessalonicher 4, Vers 14, da heißt es, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Wie sagt die Bibel? Wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, dann wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Wer durch Jesus entschlafen ist, da wird nicht mehr von Toten gesprochen. Wer durch Jesus entschlafen ist, ist beim Herrn. Und wenn Jesus Christus wiederkommt, dann werden die durch Jesus Entschlafenen, das sind die gestorbenen Gläubigen, mit ihm wiederkommen. Woher denn? Natürlich aus dem Vaterhaus. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel. Und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Jesus Christus wird die durch ihn Entschlafenen mit ihm bringen. Das sind die entschlafenen Seelen, die bei Christus sind. Gott will immer die Vollkommenheit. Und der Tod ist ja das Auseinanderreißen von Leib, Seele und Geist. Und die Geistseele, die wiedergeboren ist, die Sündenvergebung erlangt hat in diesem Leben durch das Blut Jesu Christi am Kreuz auf Golgatha, ist, wenn sie durch den Todesprozess gehen muss, wo der Körper in die Erde gelegt wird, geht sie, entschläft sie und geht zu Jesus Christus. Und sie wird mit Jesus Christus wiederkommen in die Luft. Und die Toten in Christo, das sind die Leiber, die in diese Erde gelegt wurden, werden auferstehen. Und es wird die Vereinigung der Geistseele mit dem Vollkommenheitsleib, mit dem sündlosen Leib geschehen. Wie wird das geschehen? So wird es uns in 1. Korinther 15 gesagt. Da sagt Paulus, es ist doch ganz klar. Du säst ein Korn und wenn es nicht stirbt, kommt keine Frucht heraus. Jesus Christus sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber in die Erde fällt und stirbt, dann bringt es viel Frucht. Erst durch das Sterben ist es möglich, dass das Weizenkorn in die Erde gelegt wird und stirbt. Daraus entsteht eine total neue Pflanze, ein wunderschöner Halm mit einer großen Ähre dran. Die Bibel ist immer so praktisch. Und so ist auch schon in unserem Niedrigkeitsleib, lasst es mich so bildlich ausdrücken mit der Bibel, das Samenkorn des Ewigkeitsleibes drin. Und da können Menschen hergehen, können sich in Urnen verbrennen lassen. Sie können sich an die tiefste Stelle des Meeres legen lassen. Sie werden wiedergefunden werden von einem heiligen Gott. Und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen, danach werden wir, die übrig bleiben, das ist also ein kleiner Überrest, die dann noch leben, mit den Toten in Christo, die auferstanden sind, dem Herrn entgegengerückt werden in die Luft, in die Wolke. Und wir werden alle Zeit beim Herrn sein. Und in der Bibel sagt, ich steht nichts ohne einen tiefen Sinn. Wenn wir einmal lesen, dass in Epheser 2, Vers 2 steht, dass Satan der Fürst der Gewalt der Luft ist, dann stellt euch einmal den Triumph des Herrn Jesus Christus vor. Die Vereinigung des Herrn Jesus mit den vollkommenen Menschen, die an ihn geglaubt haben, die Christen geworden sind durch Wiedergeburt, findet im Machtzentrum des Teufels statt. Stellt euch einmal vor, morgen würde auf dem Roten Platz in Peking die ganze westliche Hemisphäre sich versammeln und der Chinese müsste zusehen und könnte nichts dagegen tun. Was wäre das für ein Triumph für die westliche Welt? Und genau das geschieht in diesem Augenblick im Hauptquartier des Teufels. Muss der Teufel mit ansehen, tatenlos mit ansehen, wie Christus mit all seinen Geliebten, für die er am Kreuz gestorben ist, vereinigt wird. Und all seine Geliebten, die Menschen, die gestorben sind, die Totenleiber werden auferstehen. Und dann sagt Paulus, und wir werden alle Zeit bei dem Herrn sein. Jetzt wirst du die Frage stellen, wann ist diese Auferstehung? Die Bibel nennt dieses die erste Auferstehung in Offenbarung 20, Vers 5. Glückselig, wer Teil hat an dieser ersten Auferstehung, über diese hat der zweite Tod keine Gewalt. Wir lasen eben, der Erstling Christus, danach die, welche des Christus sind oder die dem Christus angehören bei seiner Ankunft. Und dann kommt das Ende der Auferstehung, wenn der Sohn Gott dem Vater sein Reich übergeben wird, wenn er ihm alle Macht zu Füßen legen wird. Glückselig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung, über diese hat der zweite Tod keine Gewalt. Wann wird das sein? Nun, die Bibel ist sehr präzise. Es gibt mehrere Stellen, dass der Jesus einmal sagt, dass Israel erst erkennen wird, den Herrn, ihn als Herrn anerkennen wird, wenn die Vollzahl aus den Nationen erreicht ist. In Römer 11, Vers 25 schreibt der Apostel Paulus, dass ganz Israel errettet werden wird, wenn die Vollzahl aus den Nationen, das sind also Nicht-Israeliten, erreicht ist. Und wenn die Vollzahl aus den Nationen erreicht ist, das ist die einzige konkrete Angabe der Bibel, wann das sein wird, dann kommt der Herr Jesus wieder um alle Menschen, die an ihn geglaubt haben, zu allen Zeiten heimzuholen in das Vaterhaus. Aber gerade in 1. Thessalonicher 4 und 5, im 5. Kapitel, finden wir noch ein markantes Kennzeichen, wann das sein wird. Da sagt nämlich der Apostel Paulus, was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben werde, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn, das ist der Gerichtstag, 40 Mal wird er im Alten Testament erwähnt, so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn die Menschen sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Der Tag des Herrn, so sagte ich in diesen Tagen, ist der folgende Tag auf den Tag des Heils. Heute ist der Tag des Heils. Es ist die Gnadenzeit, die begann mit der Geburt Jesu Christi, mit seinem Sterben am Kreuz auf Golgatha, bis zu seiner Wiederkunft, wenn er die Seinen heimholt, die an ihn geglaubt haben. Dann ist die Gnadenzeit zu Ende, weil dann der Heilige Geist, der von Sünde überführt, von Gerechtigkeit und Gericht, mit den Seinen in den Himmel aufgenommen wird. Denn jeder wiedergeborene Mensch, jeder Leib des wiedergeborenen Menschen ist der Tempel, der Wohnort des Heiligen Geistes auf dieser Erde. Und mit der Entrückung der Gemeinde Jesu Christi, der Versammlung des lebendigen Gottes, wird auch der Heilige Geist von dieser Erde weggenommen. Und es gibt kein Mittel mehr, die Menschen von der Sünde zu überführen. Sie können nur noch selbst zu der Sündenerkenntnis kommen. Und die Offenbarung schildert uns immer wieder, dass die Menschen nicht Buße taten von ihren bösen Werken. Und deshalb ist es eine besondere Zeit, diese Gnadenzeit oder der Tag des Heils, wo der Heilige Geist noch wirkt, durch die Gläubigen, durch die wiedergeborenen Menschen, durch die Predigt, die heute Abend hier geschieht, dass er dich überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Diese Möglichkeit wird es einmal nicht mehr geben, wenn er von der Erde weg ist. Und denke einmal drüber nach, wie viele Menschen haben in den letzten 10 Jahren über Friede und Sicherheit geredet. Friede ist im Moment nicht mehr das Thema. Aber Sicherheit, es ist eine Sekunde, vielleicht eine halbe Sekunde, vielleicht sind es 3 Sekunden vor 12. Wenn die Menschen sagen, Friede und Sicherheit, welche Menschen? Nicht die Wiedergeborenen, hier wird genau getrennt. Paulus sprach in der Wir-Form und wir werden alle Zeit beim Herrn sein. Aber wenn die anderen Menschen sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie. Nicht über die Menschen, die in Jesus Christus geborgen sind. Dieses ist die erste Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Gewalt. Aber Jesus Christus sagt uns auch in Johannes Evangelium Kapitel 5, Vers 29, es gibt eine Auferstehung zum Leben und es gibt eine Auferstehung zum Gericht. Die das Gute erwählt haben, werden auferstehen zum Leben, die aber das Böse erwählt haben, sich gegen Gott und Jesus Christus entschieden haben, werden auferstehen zum Gericht. Und das ist das, was wir in 1. Korinther 15 lasen, Vers 24, das Ende der Auferstehung, das ist die zweite Auferstehung. Und da liegen nach Offenbarung 20.000 Jahre dazwischen. Und wir lesen, dass bei dieser Auferstehung alle Menschen auferstehen werden. Und ich möchte es noch einmal zitieren und lesen, auch wenn ich das in diesen Tagen schon einmal tat. Wir lesen das in Offenbarung 20, Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht entfloh die Erde und der Himmel. Und keine Stätte wurde für sie beide gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgeschlagen, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich oder der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Wir wollen wieder die Bibel sehr wörtlich lesen. Ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde und der Himmel entfloh. Und es wurde keine Stätte für sie gefunden, weil sowohl die Erde als auch der Himmel sündig ist. Satan sündigte im Himmel. Und 30% seiner Engel und er selber stürzen in Offenbarung 12 aus dem Himmel. Sie werden aus dem Himmel geworfen. Aber wir lesen davon, dass es die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern gibt. Auch der Himmel ist verseucht worden durch die Sünde Satans. Und deshalb werden Himmel und Erde vergehen, so sagt es Jesus Christus. Aber mein Wort wird nicht vergehen. Und weil die Erde das Blut von vielen hunderttausend Menschen getrunken hat, weil Sünde auf dieser Erde erfunden wurde, wird sie vergehen, weil der Lohn der Sünde der Tod ist. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen. Wer ist damit gemeint? Jesus Christus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Wer an Jesus Christus glaubt, lebt und ist nicht tot, auch wenn er gestorben ist. Hier sind die Menschen aufgeführt, die Jesus Christus nicht als ihren Heiland angenommen haben, die nicht an Jesus Christus geglaubt haben. Es sind die Toten, die in der Gottesferne gelebt haben, die ganz bewusst sich gegen das Leben entschieden haben, die gesagt haben, ich will nichts mit Gott zu tun haben oder ich bin selbstgerecht genug. Ich komme schon klar. Nein, du kommst nicht klar. Solange du ein Sünder bist vor Gott, bist du ein Todeskandidat und bist ein Toter. Aber wenn du an die Auferstehung und das Leben glaubst, an Jesus Christus, dann wirst du leben, auch wenn du schon gestorben bist. Der Tod, der physische Tod ist nicht entscheidend. Es geht hier um die ewige Verdammnis, um das ewige Getrenntsein von dem ewigen Leben. Und es geht um das ewige Leben. In der wunderbaren Familie Gottes, als Kind Gottes in Ewigkeit zu leben. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen. Vielleicht ein Hitler, ein Napoleon, ein Cäsar, ich weiß es nicht, wer alle dazugehört. Die Größen dieser Erde, wie auch die Unbedeutenden, die wir gar nicht mit Namen kennen. Und sie standen vor dem Thron. Und es wurden Bücher aufgeschlagen und ein anderes Buch, welches das des Lebens ist. Und wir lesen, und die Toten wurden gerichtet, nicht die Lebendigen. Die Lebendigen sind schon gerichtet, weil Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha für ihre Sünde gestorben ist. Weil diese Menschen dieses Gericht Gottes über die Sünde für sich in Anspruch genommen haben. Deshalb kommen sie nicht mehr in dieses Gericht. Und sie wurden gerichtet nach ihren Werken. Gott lässt diese Toten auferstehen, um seine Gerechtigkeit an ihnen zu beweisen. Einmal das beweist er seine Gerechtigkeit daran, dass er ihnen zeigt, ich habe dir gesagt in deinem Leben, es gibt ewiges Leben. Und du hast das nicht wahrhaben wollen. Jetzt erfährst du es. Du musst auferstehen. Und in seiner Gerechtigkeit sagt er zu dem Menschen, du musst auferstehen, damit ich dich nach deinen Werken beurteile. Du hast ja auch gute Werke getan. Und die werden ganz gerecht beurteilt von einem heiligen Herrn hier auf diesem Thron. Es ist Jesus Christus, der Richter ist. Johannes 5, Vers 22. Gott richtet niemand, das ganze Gericht hat der Vater dem Sohn gegeben. Und er, der für die Sünde der Welt am Kreuz gestorben ist, wird die Menschen einmal richten, die das abgelehnt haben. Sie wurden gerichtet nach ihren Werken. Und dann noch einmal die dritte Gerechtigkeit Gottes, die deutlich wird. Ein anderes Buch wurde daneben gelegt, welches das des Lebens ist. Und dann lesen wir, dass der Tod und der Hades die Toten herausgab. Dass das Meer die Toten herausgab, dass keine Stelle mehr gefunden wurde, wo sich ein Toter hätte verbergen können. Egal, was die Menschen machen, ob sie versuchen, ihren ihre Asche, die sie haben verbrennen lassen, in alle Winde zerstreuen zu lassen. Sie werden wiedergefunden werden von einem heiligen Gott zur Auferstehung des Gerichtes. Und sie werden Rechenschaft geben müssen über alles das, was sie getan haben. Gott wird auch das Gute beurteilen. Aber Gott legt dann als Maßstab daneben ewiges Leben, nicht aufgrund von Werkgerechtigkeit, sondern nur, wenn dein Name im Buch des Lebens steht. Freut euch nicht darüber, dass euch die Dämonen untertan sind, sagte der Herr Jesus seinen Jüngern. Freut euch vielmehr, dass eure Namen in den Himmel angeschrieben sind. Ist dein Name im Himmel angeschrieben? Du hast erst dann bei Gott einen Namen. Du bist erst dann in dem Buche des Lebens eingeschrieben, namentlich erwähnt, wenn du Sündenvergebung hast in Jesus Christus. Warum? Weil in keinem anderen Namen das Heil ist und kein anderer Name genannt wird, in dem wir errettet werden müssen, der Name Jesus Christus. In dem Buch des Lebens wird nicht der Jochen Keil stehen, da wird der Name Jesus Christus für mich stehen. Er hat bezahlt für mich. Und ich bin ein Christ, ein wiedergeborener Mensch, weil ich das im Glauben erfassen durfte. Der Herr Jesus sagt, es gibt eine Auferstehung zum Leben und es gibt eine Auferstehung zum Gericht. In welcher Auferstehung wirst du dich wiederfinden? In der Auferstehung des Lebens oder in der Auferstehung des Gerichtes? Die Auferstehung des Lebens, ganz klar, das müssen wir sehen und ganz klar von der Bibel her unterscheiden, ist die Wiederkunft Jesu Christi bis in die Wolken, wenn die Toten in Christo auferstehen werden und wo sich die Geistseele, die schon beim Herrn ist, vereinigen wird mit dem Herrlichkeitsleib, der für die Ewigkeit bestimmt ist, um in Ewigkeit zu leben, im Vaterhaus. Paulus sagt, und wir werden alle Zeit ewig beim Herrn sein, da wo Jesus Christus ist, untrennbar mit ihm verbunden. Die Auferstehung des Gerichtes ist, wenn die Toten gesehen werden vor dem großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dem die Erde, vor dessen Antlitz die Erde und der Himmel entfloh. Wenn du das Gericht von Golgatha, das Gericht Gottes über die Sünde am Kreuz auf Golgatha nicht für dich persönlich in Anspruch nimmst, wenn du nicht deine Entscheidung triffst, dass du dieses Gericht Gottes für dich in Anspruch nehmen willst, dann wirst du einmal im Gericht Gottes stehen vor dem großen weißen Thron. Und wenn du in der Zwischenzeit stirbst, wirst du dann auferstehen müssen, ob du willst oder nicht, zum Gericht vor dem großen weißen Thron, wo dich Gott in absoluter heiliger Gerechtigkeit beurteilen wird, wo er deine Werke beurteilen wird, aber dir den Beweis antreten muss, ewiges Leben ist nicht machbar, nicht zu erstreben durch Werkgerechtigkeit, sondern ganz allein dadurch, dass der Name, dein Name im Buch des Lebens angeschrieben ist. Und dein Name kann nur in das Buch des Lebens kommen durch den Namen Jesus Christus, weil er gerichtet wurde für die Sünde der Welt am Kreuz auf Golgatha. Noch einmal, Gott hat alles getan. Gott hat alles getan, dass du in das Buch des Lebens kommst. Aber weil du für Gott so ungeheuer wertvoll bist, wir lernten es in der Kinderstunde, Jesaja 43, Vers 4. Weil du für mich so wertvoll bist, deshalb hab ich dich lieb. Weil du für Gott so ungeheuer wertvoll bist, hat er dich lieb. Und er hat deshalb seinen Sohn am Kreuz auf Golgatha für deine Sünde, für dich gerichtet an deiner Stelle. Was tust du? Nimmst du das an? Oder, wenn du dieses Gericht ausschlägst, dann bleibt nur noch das Gericht übrig, wo du einmal vor einem heiligen Gott selbst erscheinen musst. Jesus Christus ist Gott. 1. Johannes 5, Vers 20. und du wirst nichts bezahlen können von deiner Schuld. Weißt du, wenn du heute Abend zum Herrn Jesus kommst und sagst, hier ist meine Schuld, meine gesamte Schuld, und ich kann nicht bezahlen, dann bekommst du als Antwort, ich habe für dich gebürgt. Ich habe noch mehr getan. Ich habe für dich bezahlt. Mit meinem Leben, mit meinem Blut. Wenn du das heute ausschlägst und wartest, bis du vor dem großen weißen Thron stehst, dann wirst du vielleicht auch sagen, ich komme meiner ganzen Schuld. Und dann wird dir niemand mehr sagen, ich habe für dich bezahlt. Sondern dann werden nur die Bücher aufgeschlagen, wo du gerichtet wirst nach deinen Werken, wie du gehandelt hast. Es wird keine Vergebung der Sünde mehr geben, weil du das Gericht von Golgatha ausgeschlagen hast. Willst du das? Ich bitte dich ganz herzlich heute Abend, zum letzten Mal hier in Derschen, vielleicht zum allerletzten Mal, komm heute Abend und nimm das Gericht von Golgatha für dich in Anspruch. Wenn du dieses Gericht ausschlägst, dann wirst das Gericht vor dem großen weißen Thron dir die Gerechtigkeit Gottes deutlich machen. Und in deiner Selbstgerechtigkeit oder in deinem Selbstbewusstsein, ich komme da schon klar mit, möchte ich dir nur noch den Apostel Johannes aufzeigen. Wir lesen davon, dass er der Jünger war, der von Jesus geliebt wurde. Er war nicht ein bevorzugter Jünger, er wusste sich von Jesus geliebt. Er war ganz nah bei dem Herrn gewesen und ließ einmal Offenbarung 1, Vers 17 und folgende. Da begegnet ihm in der Offenbarung der auferstandene Herr, nicht mehr als der Retterheiland, sondern als der Richter. Und als ich ihn sah, so schreibt Johannes, da fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Er war zu Tode erschrocken darüber. Diesen Jesus, der als Retter nach Golgatha gegangen ist, jetzt in der Gestalt des richtenden Gottes zu sehen. Und da meinst du könntest vor dem großen weißen Thron bestehen? Du wirst zu Tode erschrecken, es wird dir nichts nutzen. Die Bibel sagt, dass die Menschen den Tod suchen werden und sie werden ihn nicht finden. Du wirst keinen Selbstmord mehr treiben können. Warum nicht? Weil der Tod und der Hades in die Hölle geworfen wurden. Weil der Machtbereich des Todes weg ist. Du wirst deinem Leben kein Ende mehr machen können. Alles vorbei. Du wirst ewig dahin vegetieren müssen in deiner Schuld. Vielleicht wird das so aussehen, dass du dir ewig Selbstvorwürfe machst. Hätte ich doch an diesem besagten Abend dort in Derschen dem Kerl da vorne geglaubt, was der gesagt hat. Und du wirst wütend über dich selber sein. Du wirst vor dir ausspucken und was weiß ich nicht, was du tun wirst. Es wird die Hölle sein. Aber weil Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, so bittet er dich heute Abend, lass dich versöhnen mit Gott. Tue Buße, komm zu ihm, nimm das Gericht von Golgatha in Anspruch, damit du lebst. Wer das Gericht von Golgatha über die Sünde für sich in Anspruch genommen hat, für den gibt es kein zweites Gericht mehr über Tod und Leben vor dem großen weißen Thron.